Gemischtes Pack. Der Koalitionspodcast von Antenne Bayern.
Obwohl sie so vertraut klingt und irgendwie nach natürlichen Partnern sich anfühlt, ist eine rot-grüne Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik nur einmal zustande gekommen und hielt fast zwei Legislaturperioden lang. Es war die Regierungszeit von Bundeskanzler Gerhard Schröder von 98 bis 2005. Es war die Zeit, in der sich die Grünen gezwungen fühlten, nach dem 11. September einem Kriegseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan zuzustimmen, der erst dieses Jahr beendet wurde. Und es war die Zeit, in der die SPD mit der Agenda 2010 eine Sozialreform auf den Weg brachte, die ihr bis heute ja in den Knochen steckt. Stichwort Hartz IV. Dennoch, im Grundsatz wird erwartet, dass die beiden doch wohl gut miteinander können und schnell eine Einigung erzielen müssten. Ist das so? Finden wir es heraus. Ich bin Jamil Deininger. Hallo.
Runde 3. Rot-Grün. Die SPD mit oder gegen die Grünen?
Für die Grünen begrüße ich aus dem Landesvorstand der Grünen Jugend Bayern Maximilian Retzer. Hallo.
Guten Morgen.
Und für die SPD aus dem Vorstand der Jusos Bayern Theresia Stahl.
Wunderschönen guten Morgen.
Also, ich habe schon gesagt, eigentlich erwartet die gesamte Bundesrepublik, dass ihr zwei als Parteien doch miteinander könnt. Theresia, ich fange mit dir an. Warum würde das wunderbar mit den Grünen funktionieren?
Weil wir uns in vielen Dingen einfach nicht so wahnsinnig unterscheiden. Was die SPD und die Grünen jetzt zumindest bei dieser Bundestagswahl unterschieden hat, waren mehr so Detailansätze, beziehungsweise wie man etwas grundlegend im Detail macht. Ansonsten fordern wir im Endeffekt mehr oder weniger das Gleiche.
Herr Retzer, sehen Sie das genauso? Können Sie da direkt reinsteigen?
Dem kann ich eigentlich den größten Teil nur zustimmen. Ich glaube, dass sich die Wahlprogramme in vielen Punkten sehr überschneiden und wir auch eine ähnliche Idee haben, wo es in verschiedenen Bereichen hingehen soll, zum Beispiel gesellschaftspolitisch oder auch in den größten Teilen klimapolitisch und sozialpolitisch, arbeitspolitisch. Da haben wir große Überschneidungen.
Ja, an dieser Stelle müsste dann dieser Podcast eigentlich schon zu Ende sein. Aber es wird Themen geben, die wir finden, wo es tatsächlich dann doch nochmal zu einer Diskussion kommen könnte. Gehen wir mal in die Sozialpolitik, beziehungsweise gehen wir ins Rentensystem. Die Rente funktioniert so nicht mehr, wie wir sie angelegt haben. Das ist keine neue Erkenntnis, das wissen wir ja eigentlich schon seit Jahrzehnten. Das Konzept der Grünen, wie sieht das aus? Wie können wir die Rente auf neue Füße stellen?
Zuerst einmal wollen wir das Rentenniveau, also den Durchschnitt der Renten in Deutschland bei ungefähr 48% langfristig sichern und auch kein Renteneintrittsalter anheben. Also das sind erstmal Sachen, die wir so behalten wollen, wie sie gerade sind. Gerade für junge Generationen, die dann in 50, 60, 70 Jahren in Rente gehen, ist es sehr wichtig, dass auch da noch die Renten gesichert sind. Natürlich brauchen wir dann dazu aber auch einen höheren Mindestlohn beziehungsweise generell Sozial- und Arbeitspolitik, einen Wechsel. Menschen müssen mehr verdienen, Menschen müssen können dann dadurch auch mehr in die Rentenkasse einzahlen. Das heißt, armutsfeste Löhne müssen eingeführt werden. Und es muss eine Mindestbetragsbemessungsgrundlage, ist ein langes, schwieriges Wort für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, geben. Aber genau, Vollzeitbeschäftigte, Geringverdienerinnen und Geringverdiener können so eine auskömmliche Rente im Alter bekommen. Und es gibt natürlich dann noch viel weitere Schritte. Vielleicht gehe ich noch auf eins ein. Wir wollen die Rentenversicherung durch eine Bürgerinnen- und Bürgerversicherung ersetzen. Das heißt, keine private und keine öffentliche Vorsorge mehr, sondern eine rein staatliche Vorsorge. Alle zahlen in den gleichen Topf und alle bekommen dann aus diesem Topf später Geld. So möchten wir vermeiden, dass gerade Menschen mit geringem Einkommen und geringem Vermögen sich nicht privat vorsorgen können und dann später in Altersarmut landen. Das betrifft vor allem Frauen, die auch durch Care-Arbeit, also irgendwie Haushalt, Kindererziehung und so weiter nicht einzahlen können, die sondern später auch aus diesen Töpfen alle eine gute Rente bekommen.
Ja. Frau Stahl, wenn ich das Parteiprogramm der SPD richtig gelesen habe, das deckt sich fast in allen Punkten. Gibt es etwas, wo Sie noch anknüpfen möchten?
Ja, das deckt sich fast in allen Punkten.
Okay.
Aber wo ich vielleicht doch noch was hinzufügen möchte, ist, dass das große Problem der deutschen Rentenversicherung jetzt in den nächsten 10 oder 20 Jahren kommen wird. Die Krise unserer Rente wird dann, wenn ich oder mein grüner Kollege in Rente gehen, nicht mehr so wahnsinnig akut sein. Warum? Weil die ganzen geburtenstarken Jahrgänge aus den 60er Jahren oder sowas dann wahrscheinlich schon tot sind. Das sind jetzt die nächsten 10, 20 Jahre, wenn die anfangen, in Rente zu gehen und in Rente bleiben natürlich auch. weil danach einfach nur immer Geburtenschwäche der Jahrgänge nachkommen. Und das müssen wir schauen, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren diese riesige Kohorte noch mit lebenswürdigen Renten versorgen können. Das ist das große akute Problem der Rente derzeit, aber das sehe ich jetzt auch nicht, dass wir mit den Grünen da nicht auf einen Zweig kommen.
Die Frage, die sich aber dann stellt, ist natürlich, wie soll es finanziert werden? Weil in beiden Wahlprogrammen finden wir Steuersenkungen, gerade für die niedrigeren Einkommen. Also, aber trotz allem muss die Rente momentan bezuschusst werden. Also woher das Geld nehmen? Welches Konzept hat die SPD da?
Naja, also wir werden nicht ganz drum rumkommen, die Rente mit Steuern quer zu finanzieren. Wie gesagt, wir haben jetzt dann die nächsten 10, 20 Jahre dieses akute Problem. Worüber wir jetzt schon uns mit den Grünen auch einig sind, ist, dass wir da eine Bürgerinnenversicherung einführen, in dem eben erstmal alle Leute einzahlen, zum Beispiel auch Selbstständige, zum Beispiel auch Beamte, die alle am besten in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollen. Die kriegen dann natürlich auch Rente raus. Das ist vor allem für viele Solo-Selbstständige tatsächlich ein Net Positive, wenn man so sagen kann, weil die sich bisher immer irgendwo privat Renten versichern mussten, ne? Und dann häufig auch Probleme hatten, in der Altersarmut abzurutschen. Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man sagt, dadurch kriegen wir mehr Geld in der Kasse.
Herr Retzer, gehen da die Grünen mit über die Idee der Bürgerversicherung?
Auf jeden Fall. Das sind auch die Konzepte sehr ähnlich. Ich würde noch gerne ein paar andere Punkte anbringen, die natürlich für so Finanzierungsfragen sehr, sehr wichtig sind. Zum einen Steuerschlupflöcher und Steuerhinterziehung vermeiden bzw. bekämpfen. Da verliert der Staat jedes Jahr mehrere Milliarden Euro dadurch. Dieses Geld könnte man natürlich dann auch in diese Töpfe mit reintun. Und die Schuldenbremse muss aufgelockert werden. Wir müssen der schwarzen Null Ade sagen und endlich in eine Zukunft starten, in der wir mehr investieren. Und da zählt natürlich auch die Investition in Rente und gutes Leben und gute Arbeit hinzu. Und gleichzeitig kann man dann zum Beispiel auch noch Fragen wie Klimaschutz etc. Mit Investitionen vorantreiben. Ich habe das jetzt schon öfter gehört, beziehungsweise auch meine Meinung, jungen Menschen ist im Moment die Rente eher nicht so wichtig. Eher wichtiger ist, kann man überhaupt in 50, 60 Jahren noch auf einem bewohnbaren Planeten leben. Und da wird dann die Rente ganz schnell nebensächlich.
Okay, also dann sind wir grundsätzlich beim Thema Rente erstmal einig. Das habe ich notiert. Interessant ist aber der Punkt, Herr Retzer, Sie haben es angesprochen, die Schuldenbremse, die aufgelockert werden müsste. Jetzt wissen wir, dass der Kanzlerkandidat, Herr Scholz, eher großer Fan der Schuldenbremse ist. Frau Stahl, wie sieht es denn die Partei?
Ja gut, dass wir gerade im Bereich der Finanzpolitik von den News ist ja immer mal wieder Probleme mit den Positionen unseres zukünftigen Bundeskanzlers hatten, ist jetzt, glaube ich, keine große Überraschung. Die Partei an sich hängt nicht an Schuldenbremse oder schwarzer Null. Und man hat es auch bei Olaf Scholz gesehen, jetzt im letzten Jahr zu Corona wurde das einfach mal ausgesetzt und die schwarze Null ist sowieso gekippt. Wir haben derzeit überhaupt keine schwarze Null. Wir haben derzeit, ich weiß gar nicht, ob die Schuldenbremse schon wieder aktiv ist. Aber wenn es dann drauf ankommt, ist auch der Olaf Scholz einer der Ersten, der sagt, okay, dann lassen wir es halt. Was dann im Endeffekt schon die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellt, dass wir die Schuldenbremse überhaupt im Grundgesetz drinstehen haben, wenn sie bei Bedarf einfach ausgesetzt wird. Aber da sind wir uns leider auch in der Partei nicht so ganz einig. Ich habe da eine eher dezidierte Meinung. Das kann da aber leider auch nicht für die gesamte SPD sprechen.
Okay. Aber ich halte mal fest, die Schuldenbremse aufweichen, wenn es notwendig ist, scheint sowohl auf grüner als auch auf SPD-Seite ein Ding der Möglichkeiten zu sein. Auch da haben wir einen Top. Gehen wir weiter zum Thema Bildung. Corona, wissen wir alle, war der Moment, wo wir spätestens festgestellt, also viele wussten es ja vorher schon, aber spätestens festgestellt haben, wir haben ein massives Problem, was die Digitalisierung unserer Schulen anbelangt. Gehen wir zu den Grünen, fangen wir dort an. Herr Retzer, wie sieht das Konzept der Grünen für die Digitalisierung der Schulen aus?
Ich glaube, Ihre Problembeschreibung war sehr detailliert und sehr gut. Gerade in der Corona-Krise haben wir jetzt gemerkt, wie weit wir hinterherhinken. Also nicht nur gefühlt, sondern auch faktisch, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Kein Internet an den Schulen, keine digitalen Endgeräte an den Schulen. Lehrerinnen und Lehrer sind völlig überfordert mit digitalen Angeboten. Kinder werden abgehängt, etc. pp. Auch hier, glaube ich, ist es wieder wichtig, viel Geld zu investieren. Da kommen noch andere Sachen rein, die jetzt vorhin nicht genannt wurden, zum Beispiel eine Vermögensteuer oder eine Erbschaftssteuer, wo wir dann viel Geld haben, die wir gerade in den Ländern in Bildung investieren können. Also nicht nur die Ausstattung, die digitale und elektronische, im Sinne von genug WLAN-Router, gutes und schnelles Internet über Glasfaser, die mobilen Endgeräte, damit auch alle zum Beispiel dann digital teilnehmen können, sollte es wieder irgendwie eine schwierigere Situation geben. Aber auch das Personal an den Schulen muss besser geschult werden. Also Lehrerinnen und Lehrer brauchen bessere Fortbildungen. Es braucht mehr IT-Fachpersonal an den Schulen. Genau. Und auch Kinder müssen in der Schule mehr über Digitalisierung und das Internet lernen, im Umgang mit verschiedenen Webseiten, im Umgang mit Endgeräten, im Umgang mit ihren persönlichen Daten und so weiter.
Frau Stahl, auch da sehr viele Überschneidungen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Interessant ist, also können wir das erstmal festhalten, da gehen Sie eigentlich mit, richtig?
Genau, ja. Was ich noch anfügen möchte, sind so gewisse Teams, die nicht nur aus LehrerInnen bestehen, sondern zum Beispiel auch Sozialarbeiter an Schulen, verschiedene Therapieangebote, zum Beispiel Logopädie ist in der Schule immer ganz, also gerade in Grundschulen zum Beispiel, wäre das was, was man eigentlich etablieren sollte, aber auch sowas wie Ergotherapie. Würde ich mal festhalten, wäre eine Forderung der SPD.
Was aufgetaucht ist bei Herrn Retzer, ist das Thema Erbschaftssteuer. Ich fange bei Ihnen an, Frau Stahl. Auch da ist die SPD so halb zog sie ihn, halb sank er dahin. Wie sieht der Weg da aus aktuell?
Ja, das große Problem an der Erbschaftssteuer, so wie wir sie derzeit haben, ist, dass sie nur in den seltensten Fällen greift. Wir haben wahnsinnig riesige Freibeträge, und Dinge, die man im Prinzip nicht versteuern muss, wenn man große Vermögen vererbt. Da wollen wir auf jeden Fall ansetzen. Wir wissen aber auch, dass die Erbschaftssteuer, also die hat an sich keinen so wahnsinnig guten Ruf in der Gesellschaft, weil es ist natürlich immer doof, wenn ein naher Angehöriger stirbt, und dann kommt der Staat und sagt, das, was der besessen hat, bekommt er jetzt nicht alles. Da müsst ihr noch Steuern abführen. Das ist nicht gar so ein Problem, wie das in verschiedenen Medien oder von konservativer Seite immer dargestellt wird. Also das kleine Häuschen von der Oma fällt normalerweise absolut nicht unter den Freibetrag, also über den Freibetrag einer Erbschaftssteuer. Was da aber schon drunter fällt, das sind größere Unternehmen, die häufig Hunderte von Mitarbeitenden haben, die von der Erbschaftssteuer viel zu oft praktisch unberührt bleiben. Es hat in Deutschland noch nie den Fall gegeben, dass ein Unternehmen aufgrund von Erbschaftssteuerabführungen in irgendeiner Weise auch nur an den Rande einer Pleite gekommen ist. Von daher zeigt es uns, dass die Erbschaftssteuer da auf jeden Fall nicht zu stark greift und da wird man dann vielleicht noch ein bisschen anziehen. Die andere Sache ist natürlich Vermögensteuer, das haben wir auch dafür.
Da würde ich auch gerne noch was dazu sagen.
Bitte unbedingt.
Also jetzt nicht widersprechen, sondern noch was hinzufügen, was Therese auch schon angesprochen hat. Man hört von vielen, gerade aus konservativen oder neoliberalen Kreisen, also auch vor allem FDP und Union, mit so einer Erbschaftssteuer würde man irgendwie den kleinen Handwerksbetrieb kaputt machen oder irgendwie die kleine Wäscherei, die sich sonst eh nur knapp über Wasser halten kann und dann wird die vererbt und dann geht das ganze Familienunternehmen kaputt. Und so ist es ja nicht. Also ich glaube, es ist ja gerade andersrum. Die Unternehmen fallen gar nicht unter diese Erbschaftssteuer oder wenn dann nur mit sehr geringen Beträgen. Und die Einnahmen, die man aber aus reichen Familien, die wirklich mit mehrere Millionen Euro dann irgendwie auch versuchen, über Stiftungen oder Immobilien und so weiter weiter zu vererben. Dieses Geld kann man dann auch wieder einsetzen, um zum Beispiel Förderprogramme, gerade wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, bei so Unternehmen zu unterstützen. Und da dreht sich dann der Spieß um. Und ich glaube, diese Diskussion mit, wer wird überhaupt belastet und so weiter, wird immer sehr gerne geführt und da werden immer auch sehr viele falsche Sachen erzählt. Deswegen das hier nochmal als Klarstellung.
Okay, also dann sind wir jetzt bei der Erbschaftssteuer. Gut, die SPD ist eigentlich ja, aber da sind noch so ein paar Dinge. Ich könnte mir vorstellen, die Grünen ziehen sie dann einfach mit. Was aber auch noch gefallen ist, Frau Stahl, Sie haben es gesagt, ist die Vermögensteuer. Ich bleibe bei Ihnen, Herr Retzer. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Ding, auch ein heikles Ding, weil ja hier vor allen Dingen erstmal geschätzt werden muss, oder ja, geschätzt werden kann eigentlich, es muss ja eigentlich im Detail angeschaut werden, wie viel Vermögen besitzt jemand. Wie stehen Sie dazu?
Ich glaube, Vermögensteuer ist so ein ähnliches, ist eine ähnliche Situation wie bei der Erbschaftssteuer. Da wird gerne von verschiedenen Kreisen erzählt, die Vermögensteuer würde alle belasten und alle müssten dann mehr bezahlen. Und dem ist aber nicht so. Diese Vermögensteuer soll ja nur quasi eingeführt bzw. erhöht werden für Einkommen über 200.000 Euro brutto jährlich. Das kann man jetzt, wenn man zu Hause sitzt und sich das Jahresgehalt ausrechnet, mal gerne durchrechnen. So ein durchschnittliches Jahresgehalt liegt, glaube ich, irgendwo zwischen 50 und 70, 80.000 Euro. Das heißt, es ist nochmal mehr als doppelt, teilweise sogar drei- oder viermal so viel, wie jemand durchschnittlich in Deutschland im Jahr verdient. Und es sind aber sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr viel mehr als diese 200.000 Euro brutto jährlich verdienen. Und die sollen mehr besteuert werden. Die sollen ihren Anteil oder ihren fairen Anteil an der Gesellschaft zahlen. Das sind auch die, die meistens mehr das Klima kaputt machen, die mehr auch zum Beispiel ihre Arbeiterinnen und Arbeiter nicht gut bezahlen. Und so, dass man da quasi eine Art Umverteilung von oben nach unten stattfindet und der Spitzensteuersatz noch mehr angehoben werden kann, um gerade eben alle Einkommen, die unter 200.000 Euro brutto jährlich liegen, entlasten zu können. So soll sich das rechnen am Ende.
Also wir stellen fest, das Ziel, besser Verdienende und Vermögende vor allen Dingen klarer zu besteuern, deutlicher zu besteuern, um dann schlussendlich Geld für andere Projekte zu haben, ist bei beiden Parteien im Grunde Konsens. Frau Stahl, das Geld, das da dann mehr eingenommen wird, das, also haben Sie beide gesagt, soll dann in den verschiedensten Projekten untergebracht werden, um eben dieses Land voranzubringen. Ist der Staat der bessere Investor, Frau Stahl?
Also ja und nein. Das kommt drauf an, um welche Investitionen es gibt. Der Staat ist sehr, sehr gut, wenn es um sehr, sehr langfristige Investitionen gibt, da ein Hauptinvestor zu sein. Man sieht es übrigens auch in der Vergangenheit häufig sehr, sehr wegweisende grundsätzliche Technologien waren meist Technologien, die irgendwie vom Staat bezuschusst waren. Das Internet zum Beispiel ist eine Technologie, die der Staat im Endeffekt entwickelt hat, beziehungsweise staatliche Forschungseinrichtungen. Keine Ahnung, das GPS oder sowas, das war eine Erfindung des amerikanischen Militärs. Lauter solche grundsätzlichen Technologien, die wir heute irgendwie für selbstverständlich halten, die aber sehr, sehr lange brauchen, um entwickelt zu werden, wo Unternehmen häufig wenig Interesse dran haben, aus einer mittelfristigen Wirtschaftslogik rein zu investieren. Da ist der Staat super drin. Was der Staat natürlich nicht unbedingt kann, das ist so kleinteilige Investitionen zu tätigen. Wir wollen keine Bäckereien verstaatlichen. Das kann der Staat dann wieder nicht so gut wie die Privaten.
Herr Retzer, gehen Sie damit? Ist der Staat der bessere Investor, wenn es um Großprojekte geht?
Ich würde es vom Themenbereich abhängig machen. Ich finde, es gibt eine Art Grundversorgung, die der Staat zur Verfügung stellen sollte. Teilweise macht er das schon, das macht er teilweise beim Thema Bildung, teilweise beim Thema Wasser. Ich finde aber, es gibt noch deutlich mehr Bereiche, wo der Staat quasi ein existenzielles Grundminimum für die Bürgerinnen und Bürger bereitstellen sollte. Da denke ich weiterhin an das Thema Wohnen, da denke ich an das Thema Mobilität, da denke ich an das Thema Stromversorgung. Vieles davon wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr privatisiert. Gerade wenn man jetzt wieder an die steigenden Strompreise denkt oder wie viele Milliarden Euro jedes Jahr an Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke zugeschustert werden, damit sich die überhaupt noch rechnen können und wie dann immer noch der Ausbau der erneuerbaren Energien blockiert wird oder auch das Thema Mobilität, es braucht deutlich mehr Geld bei der Bahn und so weiter. Und da können einfach private Investorinnen und Investoren nicht das leisten, was der Staat leisten könnte. Und der größte Punkt, der für mich, oder ich wohne hier im ländlichen Niederbayern, auch ein großes Thema ist Digitalisierung. Ich wohne hier auf einem Ponyhof, es gibt hier einfach kein Internet, weil es sich für die Telekom nicht lohnt, hier ein Kabel zu verlegen. Oder ein paar Straßen weiter gibt es ein Glasfaserkabel im Boden, unter der Straße, aber nicht jedes Haus ist angeschlossen, weil sich nicht jedes Haus rechnet. Und ich finde, das darf so nicht sein. Oder Mobilfunkmastausbau, dass es immer noch schwarze und graue Flecken gibt überall in der Landschaft, weil es sich für die Konzerne nicht lohnt, das darf nicht sein. Der Staat muss hier eingreifen, muss eigentlich diese Versorgung, diese existenzielle Versorgung übernehmen, damit auch ländliche Regionen vor allem nicht weiter abgehängt werden.
Okay, die Frage, die sich da dann natürlich stellt, ist, der Staat baut die Leitungen aus und der Konzern, der dann das Internet über diese Leitung anbietet, kassiert. Wie wäre dann das System, das das Ganze dann auch fair für den Staat macht?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine wäre Vergesellschaftung, das ist ein schöneres Wort als Enteignung. Vergesellschaftung, das heißt, große Konzerne, die eben diese Infrastruktur, diese existenzielle Infrastruktur zur Verfügung stellen, zurück in staatliche Hand geben und somit dem Staat quasi zum einen die Möglichkeit geben, die Technologien und die Man-and-Women-Power der Konzerne weiter zu nutzen, um da auch weiter investieren zu können, gerade im ländlichen Raum. Und auf der anderen Seite würde eben dadurch der Staat auch die Einnahmen bekommen, die dadurch dann funktionieren. Und ich glaube, es wäre generell für alle Menschen besser, keine Ahnung, wenn man auf einmal, wenn man Vodafone, oh, das ist große Marken zu nennen, aber einen Vodafone-Vertrag hat, dann kann man auf einmal irgendwo nicht mehr telefonieren, weil da nur Telekom-Masten rumstehen und andersrum, sondern es braucht da einfach eine gesamtheitliche, allgemeine Möglichkeit, sich ja, vor allem im Bereich Digitalisierung, sich zu vernetzen und also Zugriff auf die Angebote zu haben.
Nur damit ich Sie nicht falsch verstehe, also Sie sprechen bei der Vergesellschaftung nicht der Vergesellschaftung der Firmen, sondern des Netzes, das genutzt wird.
Ich glaube, da muss man darüber diskutieren, ob nicht beides Sinn macht. Zuerst einmal das Netz, genau, und alles Weitere müsste noch diskutiert werden, aber ich wäre auch nicht dagegen, genau solche Unternehmen, die in solchen Bereichen tätig sind, die existenzielle Infrastruktur zur Verfügung stellen, auch das alles zurück in öffentliche Hand zu geben.
Frau Stahl, das klingt nach einem Riesenprojekt und die SPD ist bei sowas, zumindest nach meinem Empfinden und dem, was man so mitbekommt, eher zurückhaltend. Eine Revergesellschaftung von bestehenden Strukturen, also wie es zum Beispiel bei der Post der Fall dann wäre, auch wenn das jetzt dieser Vergleich natürlich ein bisschen hinkt, weil es immer noch ein teilstaatliches Unternehmen ist, aber also das ist natürlich schon starker Tobak. Wie würde die SPD darauf reagieren?
Also grundsätzlich ist auch in der SPD, und das ist auch gar kein so weit, keine so weit hergeholte Vorstellung, dass man bei sogenannten natürlichen Monopolen eine Vergesellschaftung beziehungsweise eine Verstaatlichung dieser natürlichen Monopole vorzieht. Was sind natürliche Monopole? Das sind alle solchen Wirtschaftsbereiche, wo sich einfach durch die Art des Wirtschaftsbereichs ein Monopol durchsetzt. Zum Beispiel da, wo man große Netzwerkeffekte hat. Beispiel Telekommunikation, also diese ganzen Leitungen, im Prinzip die Infrastruktur. Auch da wird man bei der SPD schon auch bei vielen Leuten auf Gegenliebe stoßen, ne? Wenn man sagt, diese digitale Infrastruktur gehört irgendwo in staatlicher Hand. Vielleicht nicht unbedingt die einzelnen Firmen, die das dann betreiben, aber auch sowas wie Zugnetze, die sind ja auch noch in staatlicher Hand. Wir haben ja uns auch ganz, ganz stark dagegen eingesetzt, dass die Wasserversorgung in der Europäischen Union privatisiert wird, weil das auch natürlich ein großer Netzwerk, einen großen Netzwerkeffekt hat, wenn man Rohre, wo das Wasser durchfließt, besitzt. Also alles das, was so im Bereich der Infrastruktur geht, Straßen und so weiter, das soll nach unserer Auffassung schon auch in staatlicher Hand bleiben. Die andere Frage ist, ob man es bei gewissen Dingen in staatlicher Hand zurückholt. Das ist dann auch wieder die Frage der Wirtschaftlichkeit, auch für den Staat, weil das wäre wiederum sehr teuer. Generell aber.
Ja, das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen, weil Vergesellschaftung oder Enteignung auch, nennen wir es mal so, bedeutet ja nicht, dass jemandem etwas weggenommen wird und er dann nichts mehr hat, sondern es wird ja zu einem, nennen es mal marktüblichen Preis, abgekauft, wenn dann aber eben auch unter Zwang. Das ist ja wahnsinnig viel Geld. Haben Sie mal durchgerechnet, wie viel das sein könnte?
Also,
Fragen Sie uns beide?
ich frage Sie beide, fangen wir mal mit Ihnen an, Herr Retzer, und dann Frau Stahl wieder.
Da habe ich jetzt keine Zahl parat. Es ist ja auch ein sehr ambitioniertes Projekt und auch keins, das man kurzfristig durchsetzen kann. Ich glaube aber, dass es auch in der Bevölkerung zum Beispiel schon angekommen ist. Man blicke nach Berlin, wo sich das Volksbegehren oder der Bürgerentscheid Deutsche Wohnen und Vonovia enteignen mit einer Mehrheit durchgesetzt hat und das Land Berlin da jetzt darauf reagieren muss. Da wurden Summen genannt, allein für Berlin, glaube ich, im Wohnungsbereich zwischen 30 und 40 Milliarden Euro. Genau. Die Frage wäre, also natürlich wären es immense Kosten, aber dadurch würden auch wieder Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Und wir haben vorhin schon alles aufgezählt, wo Geld herkommen soll. Und ich glaube, dass es eine gute Investition wäre. Wie viel genau, kann ich aber leider gerade nicht sagen.
Ist in Ordnung. Frau Stahl, von den Kosten haben wir gesprochen. Haben Sie eine ungefähre Vorstellung davon, was es kosten könnte, also gerade digitale Infrastruktur und dergleichen, wieder zu vergesellschaften?
Die SPD hat dahingehend keine konkreten Forderungen. Ich sage nur, dass das prinzipiell nicht eine Forderung ist, die so wahnsinnig weit hergeholt ist. Wir haben keine konkreten Pläne, digitale Infrastruktur zu verstaatlichen. Was wir aber schon wollen, ist, den Ausbau der digitalen Infrastruktur staatlich zu fördern und auch scha zu schauen, dass wir da als Staat so ein bisschen die Hand drauf haben. Wir sehen, wie gesagt, in Berlin Enteignungen sind wahnsinnig teuer. Die SPD in Berlin hat sich auch dem Volksbegehren, diese Wohngesellschaften zu enteignen, nicht angeschlossen, weil, wie gesagt, bei jedweder Vergesellschaftung, bei jedweder Enteignung stellt sich die Frage der Wirtschaftlichkeit. Das ist im Kleinen häufig sinnvoll, wenn wir über Milliarden und Milliarden an Summen sprechen. Kann es auch häufig sein, dass es einfach viel sinnvoller ist, was Eigenes Neues aufzubauen.
Also ich merke, wir haben, was diese Digitalisierung im Grundsatz anbelangt, haben wir sowieso einen Konsens. Und auch bei der Frage, was muss vielleicht wieder vergesellschaftet werden und was nicht, das könnte ein Knackpunkt werden, aber fühlt sich nicht groß genug an, als dass ich hier jetzt keinen Haken dahinter setzen kann. Deswegen werde ich das einfach mal tun und da kommen wir weiter. Was zwischenzeitlich auch angesprochen wurde, natürlich, also wenn wir von viel Geld reden, dass das gerade aus dem höheren Einkommensbereich kommen soll, das dann wieder sinnvoll für die gesamte Gesellschaft investiert werden soll, dann sind wir bei der Bahn und dem ÖPNV. Die Position der Grünen dazu kennen wir im Grundsatz schon. Herr Retzer, vielleicht können Sie kurz anreißen, wie genau Sie sich den Ausbau der Bahn vorstellen, denn dass Sie ihn sich vorstellen, ist klar.
Da gibt es sehr viele Punkte, die man nennen könnte. Ich versuche mal ein paar rauszugreifen. Zum einen alte Strecken reaktivieren. Gerade im ländlichen Raum gibt es sehr viele auch größere Städte, die nicht an einen Bahnhof angeschlossen sind, beziehungsweise einen Bahnhof und Schienen haben, aber die Schienen immer weiter zurückgegangen sind in den letzten Jahren. Leider gibt es viele Zahlen dazu. Das ist Verkehrsministerium unter Andi Scheuer, der auch aus dem ländlichen Niederbayern kommt, aber wahrscheinlich nicht selber Bahn fahren muss. Dass immer mehr Autobahnen gebaut werden, die Autobahnkilometer steigen, aber es immer mehr Schienen zurückgebaut werden. Das wollen wir ändern. Schienenreaktivierung. Dann, was jetzt auch wieder ansteht, Fahrpreiserhöhung, finde ich, dürfte gar nicht mehr vorkommen. Die Bahn müsste so viel Geld bekommen vom Staat, dass die Tickets sogar eher günstiger werden sollen, überhaupt zum Beispiel konkurrenzfähig zu sein zum Flugverkehr. Es bräuchte bessere Züge, mehr Züge. Viele Strecken müssten zweigleisig sein, damit auch die Taktung besser sein kann, damit nicht nur jede Stunde ein Zug kommt, sondern vielleicht sogar jede halbe Stunde oder alle 20 Minuten. Man müsste die Bahn auch aus der Marktlogik entziehen. Das heißt, die Bahn muss keine Profite oder was auch immer erwirtschaften. Die Bahn muss nicht wirtschaftlich sein. Die Bahn muss den Menschen zur Fortbewegung dienen und genau, also das wäre das Grundprinzip, wie wir uns die Bahn so vorstellen, damit auch wieder mehr Menschen vom Auto auf den Zug umsteigen und wie gesagt, gerade ländliche Gebiete nicht abgehängt werden und die Menschen da ohne großen Aufwand besser rumkommen und auch Angebote wie Park and Ride besser ausgebaut werden.
Frau Stahl, bei diesen Vorstellungen, wie Sie Herr Retzer gerade dargestellt haben, da gehen Sie ja mit.
Ja.
Die Frage ist doch, wenn wir diese ganzen Strecken wieder reaktivieren und dann natürlich auch das Netz ausbauen wollen, dann laufen wir ganz schnell wieder in dieses Problem der Genehmigungen rein. Das heißt, wenn wir eine neue Zugstrecke planen, dann gibt es Anwohner, die sich beschweren und sagen, ich möchte das nicht durch meinen Vorgarten und so weiter. Das heißt, wir brauchen doch auch ganz dringend eine, Umgestaltung der Genehmigungsstruktur?
Ich bin der festen Überzeugung, dass es daran nicht scheitern würde. Natürlich möchte niemand unbedingt eine Bahnstrecke in seinem Vorgarten haben, aber die wenigsten Bahnhöfe sind jetzt auch direkt in einem Wohngebiet angesiedelt. Bahnhöfe oder beziehungsweise Züge haben auch den Vorteil, dass man die prinzipiell so bauen kann, dass sie, selbst wenn sie in der Nähe eines Wohngebietes durchfahren müssten, zum Beispiel abgesenkt werden, dass sie praktisch links und rechts Mauern haben, wo keine Lärmbelästigung nach außen dringt. Bei den Zügen habe ich da jetzt keine so wahnsinnig großen Bedenken. Das sind mehr die Windräder. Und da haben sie recht. Da brauchen wir eine Reform. Wir müssen die derzeitigen Regelungen in Bayern, die unwahrscheinlich große Abstände für Windräder von Wohnsiedlungen fordern, abschaffen und die allgemeine Genehmigung für Windräder gerade in Bayern stark vereinfachen.
Herr Retzer, ich weiß, da gehen Sie auch gleich direkt mit, wenn wir über Windräder und dergleichen sprechen und wie es überhaupt mit der Umstellung auf erneuerbare Energien, wie es da weitergehen soll. Also sind wir schon im Themenkomplex Klimawandel angekommen. Ich mache im Übrigen einen Haken an das Thema Verkehr beziehungsweise wie er in Zukunft gestaltet werden soll. Auch da werden Sie sich sehr, sehr schnell einig werden. Wie sieht es jetzt also mit der Umstellung auf erneuerbare Energien aus, vor allen Dingen, wenn wir vom Kohleausstieg sprechen, Herr Retzer?
Ich würde noch kurz einen Satz zum letzten Themenkomplex sagen, der aber hier auch ganz gut reinpasst. Ich glaube, es ist immens wichtig, die Bevölkerung gut mitzunehmen. Also den Menschen einfach irgendwie ein Windrad oder auch irgendwie eine Bahnstrecke vors Haus zu setzen, geht natürlich nicht, sondern man muss schon von der ersten Planungsstufe an mit den Menschen reden, den Menschen erklären, warum es wichtig ist, dass das passiert. Und im Fall von Windrädern zum Beispiel die Menschen auch direkt an den Gewinnen, die daraus erzielt werden, beteiligen, Genossenschaften gründen. Sowas könnte ich mir mit Bahnstrecken auch vorstellen. Also die Menschen direkt mit einbeziehen. Und genau, dann kommen wir, wie Sie schon gesagt haben, zum Themenbereich erneuerbare Energien. Da haben wir das schon gehört.
Darf ich da noch mal kurz einhaken?
Bitte gern, Frau Stein.
Ja, also die Menschen mitnehmen ist schön und gut, aber man wird nie alle Menschen mitnehmen können. Und es wird immer, jedes Mal, sobald man auch nur einen Baum fällt, ein Volksbegehren, eine Bürgerinitiative geben, um das zu verhindern. Lustigerweise bei mir in Weiden in der Oberpfalz, habe ich damals bei Fridays for Future mal geredet. Und dann kam die grüne Oberbürgermeisterkandidatin und hat mich zurechtgewiesen. Warum? Naja, weil ich gesagt habe, wir brauchen große Windparks an der Nord- und Ostseeküste, und um den Strom nach Bayern zu bekommen, darf man auch nicht gegen größere Stromtrassen sein. Was sagt die grüne Oberbürgermeisterkandidatin? Nee, Stromtrassen per se schon mal schlecht. Was wäre die Alternative, das Ganze unterirdisch zu verlegen? Das wird halt unglaublich viel Geld kosten. Und da gibt es so ein gewisses Spannungsfeld zwischen dem Naturschutz und dem Klimaschutz, wo die SPD eher auf Seiten des Klimaschutzes ist. Und je nachdem, wo man auf dem Land vor allem zu den Grünen geht, das nicht so ganz geklärt ist.
Herr Retzer, dann gehen wir doch direkt darauf ein. 1968 hat Alexandra gesungen, Mein Freund, der Baum ist tot. Und das war dann immer auch so ganz gerne ein Song, der bei den Grünen gesungen wurde. Und ich glaube, dieses Spannungsverhältnis, das Frau Stahl da gerade angesprochen hat, das ist doch tatsächlich etwas, was in Ihrer Partei ja für innere Zerrissenheit sorgt, oder nicht?
Ja und nein, würde ich sagen. Ich würde zum Ersten einmal vorsichtig sein mit Parteimeinung und Meinung von Einzelmitgliedern. Ich bin mir auch sicher, dass man bei der SPD oder den Jusos Mitglieder findet, die lieber den Baum da stehen haben als ein Windrad. Da würde ich jetzt Einzelmeinungen nicht rausgreifen. Die Grünen oder wir als Grüne oder wir als Grüne Jugend stellen den Klimaschutz vor dem Umweltschutz. Also es bringt ja nichts, einen Baum stehen zu lassen und dafür kein Windrad zu bauen, wenn der Baum dann irgendwann wegen der Klimakrise sowieso kaputt geht oder nicht mehr wachsen kann, weil es zu heiß wird. Also lieber in Umweltschutz investieren, so gut wie möglich auf den 1,5 Grad Pfad zu kommen und falls es nicht mehr klappt, auf den 2 Grad Pfad. Und dazu brauchen wir die erneuerbaren Energien und dazu brauchen wir alle erneuerbaren Energien. Also da reicht es nicht nur offshore irgendwie Windparks zu bauen, sondern Windräder müssen auch in Bayern stehen. Die müssen genauso in der Oberpfalz stehen wie in Oberbayern, in Schwaben und Mittelfranken. Genauso wie wir auch überall mehr Wasserkraft brauchen, mehr Solarkraft und Photovoltaik. Da gibt es ein Spannungsfeld, ja, aber ich glaube, wie gesagt, mit viel Dialog und viel Gesprächen kann man da die meisten Bedenken aus der Welt bringen. Und es wird natürlich immer Leute oder Menschen geben, die nicht der Meinung sind, aber wir würden auch in keiner Demokratie leben, wenn alle das Gleiche denken würden.
Okay, Frau Stahl hat es vorhin angesprochen. Sie sagte, man kann auch nicht immer alle Menschen mitnehmen, weil es eben immer jemanden geben wird, der protestieren wird. Wo ist denn die Schmerzgrenze Ihrer Meinung nach? Also ab wann muss man dann sagen, nee, geht nicht mehr, Frau Stahl?
Die Schmerzgrenze? Naja, also wir leben in einer Demokratie und also in der Demokratie, so wie wir sie haben, werden Menschen gewählt mit Programmen und Meinungen und Überzeugungen, um diese Programme, Meinungen und Überzeugungen umzusetzen. Und wenn das den Leuten dann nicht passt, dann können sie ja abgewählt werden. Ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass man so blöd gesagt dem Volk aufs Maul schauen muss, bei jedweder politischen Entscheidungen. Wir haben auf so regionaler Ebene natürlich die Möglichkeit von solchen Initiativen, die auf demokratischen Wege Dinge verhindern können. Aber da wird es dann auch die Aufgabe der Parteien sein, irgendwo die Leute zu unterrichten, ne? Und zu schauen, dass man bei absolut vernünftigen Maßnahmen, die halt dann einmal zwei, drei Bäume mit sich runterziehen, die Leute davon überzeugen kann, dass diese Initiative, die sich dagegen ausspricht, nicht recht hat.
Herr Retzer, wie sieht's mit der Schmerzgrenze bei Ihnen aus? Weil, wie ich darauf komme, ist die Corona-Krise tatsächlich. In der Corona-Krise mussten Dinge entschieden werden, die ja natürlich in keinem Koalitionsvertrag stehen konnten. Und dann musste etwas getan werden. Und auch da muss man sich finden. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade im Zuge der Klimakrise wir an Punkte kommen, an der vielleicht die demokratische Frage nicht mehr so sehr gestellt wird, sondern dann Sachzwänge entscheidend sind. Wie würden Sie darauf reagieren als Grüne?
Ich glaube, wir sind hier bei so einem Spannungsfeld, warum zum Beispiel auch Volksentscheide auf Bundesebene keine wahnsinnig gute Idee sind. Ich kann es ja gut verstehen, dass jeder und jede für sich bei sich zu Hause schaut, dass alles gut geht und einige auch ein bisschen größer schauen und denken. Aber der Staat muss ja alle Bürgerinnen und Bürger, auch nicht nur im Staat selbst, sondern auch auf der ganzen Welt mitdenken. Die Klimakrise ist keine Sache, die nur in Deutschland passiert oder die nur in Australien passiert, sondern es ist eine Krise, die alle Länder betrifft. Und das sind die Aufgaben größer als die Bedenken von Einzelnen. Das haben wir auch bei der Corona-Krise gemerkt. Das wäre auch keine Krise, die jetzt nur irgendwo in Simbabwe gewütet hat, sondern die war überall auf der Welt. Und deswegen musste der Staat da Einschränkungen ergreifen, die nicht allen gefallen haben, also die wirklich, glaube ich, niemandem gefallen haben, aber viele haben sie solidarisch mitgetragen, viele haben sie dann auch verstanden und einige halt nicht. Ich glaube, man muss sich dann einfach auch der Mehrheitsmeinung anpassen das Beste für die Menschen und das Land rausholen. Und wenn das Beste heißt, jetzt hier einen Windpark zu bauen, dann sollte das so auch passieren. Trotzdem ist es, glaube ich, ganz wichtig, einfach mit den Leuten im Gespräch zu bleiben, was, glaube ich, auch in der Corona-Krise teilweise versäumt wurde, um die Menschen besser mitzunehmen, um keine Politikverdrossenheit zu fördern, im Sinne von die da oben, die entscheiden alles unter sich, die machen das alles unter sich aus und ich werde nie gefragt, wie überhaupt meine Meinung dazu ist. Jetzt hat sich das mit dem Internet ein bisschen geändert, man kann die Meinung äußern, aber gerade auch in ländlichen Regionen ist es, glaube ich, wichtig, mit den Menschen in kleinem Kreise zu reden und ihnen zumindest zu erklären, warum man es macht, egal ob sie zustimmen oder nicht.
Frau Stahl, gehen Sie da mit? Klingt für mich nach einem großen Ja.
Ja.
Gut. Meine Dame, mein Herr, das heißt, wir haben hier jetzt tatsächlich einen Punkt erreicht, an dem wir uns die Frage stellen müssen: Wollen wir denn nun koalieren oder nicht?
Die Entscheidung. Packmas oder Lassmas?
Also, ich fasse nochmal zusammen, was wir bis hierhin besprochen haben. Natürlich schaffen wir nie alle Themenkomplexe, aber es ist sehr interessant tatsächlich, denn ich habe jetzt bereits festgestellt, wenn eine Grundsympathie da ist, also was die Entscheidungen anbelangt, dann geht es relativ schnell, die Themenkomplexe durchzuarbeiten. Wir waren bei Rente, wir waren bei Schuldenbremse, die vielleicht aufgeweicht werden muss, um die Projekte zu schaffen, die man sich vorgenommen hat. Auch da stimmen Sie miteinander überein. Bildung digitalisieren, auch die Art und Weise stimmt so. Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer und auch Klimawandel und so weiter und so fort. Sie sind da überall in einem Jahr. Deswegen glaube ich, wird die Antwort relativ schnell ausfallen können. Maximilian Retzer von den Grünen, mit der SPD koalieren, ja oder nein?
Ja.
Frau Stahl.
Ja, natürlich.
Gemischtes Pack, der Koalitionspodcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.